NDR Info. Themen des Tages.
Die Themen des Tages an diesem Mittwoch haben zwei Schwerpunkte: Neubesetzung, Neuanfang. Thorsten Frey wird Unionsfraktionschef. Was bedeutet das für Machtbalance und Leistungsfähigkeit der Bundesregierung? Wir berichten und ordnen ein. Vorfall oder Kontrollverlust? Eine KI hat sich selbstständig gemacht. Welche Sorgen sollten wir uns machen? Außerdem Ende der Proteste, die Ukraine ordnet die Militärführung neu und die Finals haben begonnen. Mini-Olympia in Hannover. Im Studio Gerd Wolf. Einen schönen guten Abend. Wir beginnen aber in Berlin. Am Ende wenig überraschend, aber nun offiziell. Kanzleramtsminister Frey von der CDU wechselt in den Bundestag zurück und wird neuer Unionsfraktionschef. Freys Name war ja nach dem Rücktritt von Jens Spahn immer als erstes als möglicher Nachfolger genannt worden. Er ist in der CDU-Fraktion und in der Öffentlichkeit kein Unbekannter. Christina Nagel stellt Frey noch einmal vor.
Thorsten Frey stammt aus Baden-Württemberg. Er ist verheiratet, hat drei Kinder. Der studierte Jurist hat als Rechtsanwalt gearbeitet, bevor er hauptberuflich in die Politik wechselte. Mit 31 wurde er Oberbürgermeister von Donaueschingen. Seit 2013 sitzt er im Deutschen Bundestag. Hier gilt er als fleißig, strukturiert und gut vernetzt. Als jemand, der weiß, wie man Strippen zieht und eigene Positionen in Verhandlungen durchsetzt. Freundlich im Ton, aber, so Parteifreunde, durchaus hart in der Sache. Erfahrung im Umgang mit der Fraktion und der Arbeit im Parlament hat er bereits als parlamentarischer Geschäftsführer gesammelt, quasi als Manager der Fraktion mit Blick auf Termine, Themen und Abläufe. Seine verbindliche Art wird allgemein geschätzt, er kommuniziert gern, in Talkshows ist er gern gesehener Gast. Es ist kein Geheimnis, dass der 52-Jährige das Amt des Fraktionsvorsitzenden gern schon früher übernommen hätte. Friedrich Merz aber entschied anders und holte seinen Vertrauten, der oft als seine rechte Hand bezeichnet wird, zu sich ins Kanzleramt. Als Kanzleramtschef machte Frey nicht immer eine glückliche Figur. Ihm wurde vorgeworfen, weiterhin lieber Interviews zu geben, als abseits der öffentlichen Bühne die Regierungsarbeit mit den Fraktionen und den Bundesländern zu koordinieren. So scheiterte unter anderem die von der Regierung angekündigte Entlastungsprämie für hohe Energiekosten am Widerstand der Länder. Ein Wechsel an die Fraktionsspitze würde deshalb aus Sicht vieler Unionsbeobachter durchaus Sinn machen. Frey wäre dann unter anderem verantwortlich dafür, Unionspositionen nach außen zu vertreten. Er wäre auch derjenige, der strittige Punkte innerhalb der Fraktion, aber auch mit dem Koalitionspartner SPD verhandeln und abräumen muss, um die knappe Mehrheit im Parlament für Entscheidungen der Bundesregierung zu sichern. Kanzler Merz hätte mit Frey jemanden an der Fraktionsspitze, der als absolut loyal gilt, und er hätte die Möglichkeit, den Posten des Kanzleramtschefs neu zu besetzen. Zunächst einmal muss sich Frey in einer Woche allerdings in der Fraktion zur Wahl stellen und zum Nachfolger von Jens Spahn gewählt werden.
Und wir wollen diese Personalie nun einordnen mit Sabine Henkel im ARD-Hauptstadtstudio. Die Frage war: Thorsten Frey bekommt jetzt den Job, den er immer wollte. War Kanzleramtsminister also eher Parkposition?
Nein, das würde ich nicht so formulieren, denn das würde ja bedeuten, dass die Weiterfahrt in die Fraktionen geplant war. Und das war ja ganz und gar nicht so. Das kam ja jetzt alles sehr überraschend und plötzlich für alle Beteiligten. Also dieser Job Kanzleramtsminister, das war schon ernst gemeint. Das wollte Friedrich Merz so. Und Thorsten Frey hat es mitgemacht. Was blieb ihm auch anderes übrig? Und jetzt bekommt er den Job, den er lieber wollte, den er vielleicht auch besser kann, den er vielleicht besser ausübt. Jedenfalls gehe ich von ganz großer Motivation aus, wenn denn Thorsten Frey nächste Woche von der Fraktion gewählt wird, dass er da den Vorsitz entsprechend übernimmt.
Man kennt Frey in der Unionsfraktion. Werden Sie ihn mit offenen Armen empfangen dort?
So sieht das aus. Also alles, was ich hier sehe und höre, lese an Reaktionen, dann ist das doch durchweg sehr, sehr positiv. Und mein Eindruck vorher war auch kein anderer. Also Thorsten Frey ist anerkannt in der Fraktion. Das ist ja keiner, der hemdsärmlich da durchgeht oder groß aneckt. Er ist eher ein sehr höflicher Mensch, der auch eher leise Töne anschlägt, der aber auch hartnäckig verhandeln kann. Diesen Ruf hat er auch. Und das erwartet die Fraktion natürlich auch. Eine gewisse Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein auch dem Kanzler gegenüber. Und einer, der jetzt auch schnell Ruhe reinbringt. Denn man ist ja mitten in der Legislatur keine leichte Sache, aber Thorsten Frey hat entsprechende Erfahrungen und das traut man ihm offenbar auch alles zu.
Wenn man Thorsten Frey politisch einordnet, dann fällt einem schnell sozusagen der Begriff Mitte-Rechts ein. Ist er der Richtige, wenn es darum geht, sensible Mehrheiten für Schwarz-Rot auszutarieren?
Ja, das wird sich zeigen, aber ich denke schon, denn er hat ja als parlamentarischer Geschäftsführer entsprechende Erfahrungen gesammelt. Er hat unter Friedrich Merz gelernt, zumindest wie man eine Fraktion führt. Merz hatte nicht die Aufgabe, in der Opposition mit der SPD oder anderen Koalitionspartner zu agieren. Das hat aber ja Frey zumindest die Erfahrung jetzt im Kanzleramt gesammelt, dass man verschiedene Positionen zusammenbringen muss. Und ich glaube auch, dass er ein Gespür hat für die Fraktion. Also es geht ja auch darum, Gruppen in den eigenen Reihen ausfindig zu machen. Wenn wir zum Beispiel daran denken, wie die junge Gruppe gegen die Rente rebelliert hat. Also so etwas frühzeitig zu erkennen, Gespräche zu führen und das offene Ohr zu haben für andere Gedanken und Meinungen.
Die erste Personalie ist jetzt klar, stellt sich die Frage, wer macht das dann im Kanzleramt? Wer wird das managen künftig anders, manche sagen besser?
Ja, das wüsste ich auch gern. Ich weiß es schlicht nicht. Da gibt es Unmengen von Gerüchten und Spekulationen. Friedrich Merz hat heute klargestellt, er will jetzt erstmal diese Geschichte klären, also das in der Fraktion. Und jetzt soll sich auch erstmal alles auf Thorsten Frey konzentrieren. Das habe er verdient und das sei angemessen. Und wen er sich dann als neue rechte Hand ins Kanzleramt holt, das wird er vielleicht sogar erst nächste Woche bekannt geben, wenn Frey sich der Wahl in der Fraktion gestellt hat.
Trotzdem nochmal spekuliert, Friedrich Merz hat jetzt an einer wichtigen Schaltstelle im Bundestag jemanden, dem er vertraut. Vertrauen ist ja was anderes, als er möglicherweise zu Jens Spahn gehabt haben soll. Das Regieren wird in der Folge einfacher und vielleicht besser?
Das ist auf jeden Fall das, was Friedrich Merz erwartet. Und das ist auch das, von dem man von vornherein gesagt hat, es ist eine Chance, dass Spahn jetzt nicht mehr da ist, sondern Merz seinen Vertrauten in die Fraktion setzen kann. Ich glaube, dass es genauso wichtig ist, ist die Entscheidung, wen holt er ins Kanzleramt. Denn da war Frey ja nicht unbedingt an der richtigen Stelle. Das hat nicht so richtig funktioniert. Auch die Zusammenarbeit mit den Ländern, wenn man nur an die 1.000-Euro-Prämie denkt, die ja vollkommen den Bach runtergegangen ist. Da steht auch Frey in der Kritik. Also da braucht er auch jemanden, der schon eine gewisse Erfahrung hat, dem er vertraut und der auch vielleicht im Hintergrund bereit ist, diese ganzen Strippen zu ziehen.
Nun hat Merz ja im letzten ZDF-Sommerinterview so ein bisschen kryptisch geantwortet, aber trotzdem die Frage, stehen weitere Personalrochaden an möglicherweise?
Ja, das könnte natürlich sein, wenn er im Kabinett noch mal was verschiebt. Also aus einem Ministerium jemanden holt ins Kanzleramt auf den jetzigen Freiposten, dann gibt es da natürlich auch noch mal Verschiebungen. Ich würde jetzt nicht erwarten, dass allzu viele Stühle hin und her gerückt werden, denn das gibt ja sehr viel Unruhe und manche Reformprozesse sind schon angestoßen. Dann müssen sich die Neuen da erst wieder einarbeiten. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es allzu viel Wechsel geben wird, aber den einen oder anderen vielleicht schon.
Einschätzung aus Berlin von Sabine Henkel, unserer Korrespondentin. Eigentlich hätte das nicht passieren dürfen. Wie oft haben wir das schon gehört, wenn etwas schiefgelaufen ist? Die Softwareentwickler von OpenAI haben eingeräumt, zwei ihrer KI-Modelle hätten sich sozusagen selbstständig gemacht. Wie ernst ist diese Entwicklung? Reden wir von einem Zwischenfall in der Sandbox, also dem Übungsraum der Entwickler, oder von Kontrollverlust? Bevor wir das gleich mit einem Fachmann einschätzen, berichtet Nils Dams aus San Francisco.
Was OpenAI jetzt mit einem Zitat beispiellosen Cyber-Zwischenfall beschreibt, beginnt schon Anfang letzter Woche. Die KI-Firma Hugging Face stellt fest, dass etwas nicht stimmt. Hugging Face ist eine wichtige Plattform für KI-Entwickler, eine Art Marktplatz für Modelle und Tools für die KI-Entwicklung. Die Betreiber der Plattform registrieren einen Hackerangriff und haben früh den Verdacht, dass es sich nicht um einen üblichen Angriff handeln könnte. Die Attacke sei so clever gewesen, schreibt Hugging Face später, dass es sich auch um einen eigenständigen KI-Agenten gehandelt haben könnte. Jetzt ist klar, genau das war der Fall. Die ChatGPT-Firma OpenAI hat bestätigt, dass zwei ihrer KI-Modelle den Angriff selbstständig durchgeführt haben. OpenAI-Chef Sam Altman sprach in einem Blog-Eintrag von einem schwerwiegenden Sicherheitsvorfall. Eigentlich hätte das nicht passieren dürfen. OpenAI wollte seine KIs eigentlich nur testen, intern und vom Internet abgeschottet. Die Modelle hätten aber eine bisher unbekannte Schwachstelle gefunden, um den geschützten Bereich zu verlassen. Sie konnten sich mit dem Internet verbinden und danach den Angriff auf Hugging Face durchführen. Einen Schaden habe das nicht verursacht, die Sicherheitslücke sei laut OpenAI auch geschlossen worden. Dass sich KI-Systeme mehr und mehr selbstständig machen können, davor warnen Fachleute schon lange. Auch vor dem Hintergrund, dass die KI-Entwicklung immer schneller geht. Die großen Tech-Unternehmen investieren hunderte Milliarden Dollar, um im KI-Bereich vorne mit dabei zu sein. Der Fall sei exzellentes Angstmarketing, sagt ein KI-Experte der Konkurrenzfirma Meta. Die Diskussion um schärfere KI-Regeln läuft aber schon. Der KI-Forscher Steve Newman spricht von einem Warnschuss. Nach dem Amtsantritt von Donald Trump hat er die sowieso schon eher vagen KI-Regeln seines Vorgängers Joe Biden ganz abgeräumt. Das Argument, Regulierung schränke die Entwicklung und Innovationen der US-Tech-Unternehmen ein. Jetzt will Donald Trump den Zugang zu führenden KI-Modellen aber stärker kontrollieren. Das hat auch mit OpenAIs Konkurrent Anthropic zu tun. Anthropic hat das KI-Modell Mythos entwickelt, aber nicht breit veröffentlicht. Die Begründung, es sei so leistungsfähig, dass es lange unentdeckte Sicherheitslücken in Computercodes finden kann. Wenn es in die falschen Hände gerate, könnte es auch für Cyberangriffe genutzt werden.
Eine KI klettert aus ihrer Sandkiste und sammelt dann über das offene Internet Informationen, die sie braucht, um ihren Job zu machen. Fritz Espenlaub ist der Host des Podcasts Die OpenAI Story und ich habe ihn vorhin gefragt, ob wir hier den Moment erlebt haben, in dem sich künstliche Intelligenz erstmals von der menschlichen Kontrolle entzogen hat.
Das ist eine interessante Frage, weil eigentlich was passiert ist, ist, dass das Modell zu gut darin war, die Aufgabe zu erledigen, die ihm Menschen gestellt haben. Also es hat sich nicht in dem Sinne verselbstständigt, dass es komplett aus sich selbst heraus sich irgendwie diesen, in Anführungszeichen, Hackerangriff jetzt zum Ziel gesetzt hätte, sondern es war ja im Kontext einer internen Evaluierung, einer Testaufgabe, die bei OpenAI dem Modell gestellt wurde, wo das Modell dann quasi auf die Idee gekommen ist, naja, um jetzt diese Aufgabe wirklich gut zu lösen, breche ich doch mal quasi ins Lehrerzimmer ein und hole mir die Vollversion der Lösung, die Gesamtlösung. Und was heißt, paradoxerweise hat das Modell einen tatsächlichen Cyberangriff durchgeführt, aber eigentlich nur, um eine Aufgabe zu erledigen, die es generell auf seine Fähigkeiten testen sollte, Cyberangriffe durchzuführen.
Also ist das jetzt schlimm oder nicht so schlimm?
Es ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass diese Modelle immer besser werden und dass das gerade sehr, sehr schnell geht. Und gerade die Frage, was das dann für Cyberangriffe und für Cybersicherheit bedeutet, das ist schon eine große Frage, mit der sich die KI-Welt jetzt schon seit einer ganzen Weile beschäftigt, weil am Ende ist das ja alles Software. Und die ganze Welt, also auch unsere kritische Infrastruktur, läuft auf Software, läuft auf Computercode, läuft auf Programmen. Und diese Modelle sind halt in einer Sache ganz besonders gut, nämlich im Schreiben von Programmcode. Und wir sehen, dass diese Modelle immer mehr in eine Richtung entwickelt werden, in dem die tatsächlich autonom über einen längeren Zeitraum selbstständig arbeiten können. Also das heißt nicht, dass die sich ihre eigenen Ziele setzen, das heißt nicht, dass die irgendwie eine Art Bewusstsein oder sowas hätten, aber das heißt, dass man denen ein Ziel geben kann und es kann dabei dann eben passieren, dass man, wenn man dieses Ziel nicht klar genug formuliert, dass das Modell sich dann seinen eigenen Lösungsweg überlegt und der natürlich dann, wie in diesem Fall passiert, quasi auch einen erfolgreichen Cyberangriff ausführt. Und natürlich kommen wir jetzt zunehmend in eine Welt, in der sich diese Fähigkeiten natürlich auch verbreiten und möglicherweise auch bald schon nicht mehr nur die Super-Top-KI-Firmen diese Modelle intern haben, sondern zunehmend mehr und mehr Leute darauf Zugriff haben und dann ja vielleicht auch wirklich Hacker damit irgendwie tatsächlich bösartige Hackerangriffe ausführen können. Das heißt, ja, das ist schon ein großes Thema.
Mit anderen Worten, Unternehmen müssen sich darauf gefasst machen, dass sie von Modellen, die aus ihrer Sandbox ausbüchsen, irgendwann auch erwischt werden.
Oder eben Modelle, die tatsächlich von bösartigen Akteuren, sagt man da gerne in der KI-Welt, also von zum Beispiel Hackern oder von Regierungen oder von was auch immer, tatsächlich genutzt werden, um Cyberangriffe durchzuführen. Man muss aber auch dazu sagen, dass auf der anderen Seite, und das ist ja auch eine interessante Sache an diesem Vorfall, dass natürlich diese besseren Modelle, diese neueren KI-Modelle, auch wieder zur Verteidigung, zur Cyberabwehr von Angriffen benutzt werden können. Und auch das tatsächlich passiert ist bei Hugging Face. Also die haben quasi ihre eigenen KI-Modelle eingesetzt, um dann diesen Cyberangriff eben auch ausfindig zu machen, zu identifizieren, die Sicherheitslücken zu schließen, das abzuwehren.
Dieses Wettrüsten, wenn wir bei diesem Bild der Sandbox bleiben, wenn eine KI ausbüchst aus der Sandkiste, wer haftet dann am Ende für Schäden beispielsweise, die dadurch entstehen?
Das ist eine sehr interessante Frage, die sicherlich am Ende einfach wahrscheinlich juristisch geklärt werden muss, wo möglicherweise auch gerade unter der aktuellen, sage ich mal, juristischen Infrastruktur, wir vielleicht noch nicht immer die klare Antwort darauf haben. Aber die intuitive Antwort natürlich wäre, dass am Ende es einen Verantwortlichen gibt, eine Firma, ein Unternehmen, das dieses Modell eingesetzt hat oder möglicherweise auch die Firma, die das Modell entwickelt hat, die dann in die Haftung genommen werden muss. Aber natürlich wird das da zu juristischen Auseinandersetzungen wahrscheinlich führen, wenn es tatsächlich echte erste Fälle gibt, wo dann wirkliche Schäden entstehen. Und natürlich wird jeder so ein bisschen die Verantwortung von sich wegweisen. Und die Modelle einsetzen, aber nicht entwickelt haben, werden sagen, naja, wir haben es ja nicht entwickelt, da können wir nichts dafür. Die anderen, die das entwickelt haben, werden sagen, naja, wir können ja auch nicht garantieren, dass alle Leute das immer richtig einsetzen. Insofern hat man da ein bisschen eine Leerstelle gerade.
Unser KI-Fachmann Fritz Espenlaub in die Ukraine. Nach tagelangen Protesten in der Ukraine hat Präsident Zelensky den Armeechef Syrsky entlassen. Neuer Oberbefehlshaber wird nun Mykhailo Drapaty, der das Heer schon mal geleitet hatte. Der sollte nur auf Wunsch von Präsident Zelensky die Verteidigungsstrategie vollkommen überarbeiten. Es geht dabei um schnellere Lieferung von Waffen und von Drohnen vor allem und um die stärkere Luftabwehr gegen russische Angriffe. Stefan Lack berichtet aus Kiew.
Der abgesetzte ukrainische Armeechef Alexander Syrsky hat noch einmal Bilanz gezogen. In einem Facebook-Post verwies er auf die seiner Ansicht nach größten Erfolge seiner militärischen Laufbahn, zum Beispiel die Verteidigung Kiews und die Gegenoffensive im Gebiet Kharkiv 2022. Als Armeechef habe er schwierige Entscheidungen treffen müssen. Dabei habe der Schutz der Soldaten stets Priorität gehabt. Auch die Modernisierung der Drohnenkriegsführung falle in seine Amtszeit. Syrsky reagiert damit auf Vorwürfe, er habe Reformen blockiert und Soldaten unnötig hohen Risiken ausgesetzt. Unabhängig von seinem Amt wolle er der Ukraine weiter dienen. Auf seinen Nachfolger Mykhailo Drapaty warten nach Einschätzung des Militäranalysten Denis Popovich große Herausforderungen. Zu diesen Herausforderungen gehört unter anderem die Gefahr einer Offensive in der Region Tscherniw. Es besteht die Möglichkeit einer Mobilisierung oder Teilmobilisierung durch die Russische Föderation in diesem Herbst. Auch darüber wird viel gesprochen. Und dann gibt es die Probleme mit der Mobilisierung bei den ukrainischen Streitkräften. Das sind die Probleme, die ständig auf der Tagesordnung stehen. Drapaty genießt in der Armee hohes Ansehen. Der Politologe Ihor Reiterowitsch beschreibt ihn auf seinem YouTube-Kanal als Kommandeur, der trotz Einsätzen an besonders schwierigen Frontabschnitten stets den Menschen in den Mittelpunkt gestellt habe. Diese Geschichte vom Respekt gegenüber den Menschen, genau das zeichnet Drapaty aus. Alle, die ihn kennen oder ihm irgendwann begegnet sind, sowohl Militärangehörige als auch Menschen, die die Streitkräfte der Ukraine unterstützen, betonen vor allem seine Haltung gegenüber den Soldatinnen und Soldaten. Einer der Hauptkritikpunkte an dem abgesetzten Armeechef Syrsky war, dass er verlustreich gekämpft und häufig hohe Opferzahlen bei den Soldaten in Kauf genommen habe, was ihm mitunter auch den Spitznamen Schlechter eingebracht hatte. Viele dürften mit Drapaty die Hoffnung auf echte Reformen verbinden, dass Kommandeure bei Fehlern Verantwortung übernehmen, dass ehrlich kommuniziert wird und auch unangenehme Wahrheiten ausgesprochen werden, dass Ressourcen fair verteilt werden und dass das Mikromanagement aufhört. Doch ob die Entlassung Syrskys die innenpolitische Krise entschärft, ist offen. Der Politologe Leonid Schwedz warnt vor zu hohen Erwartungen an den neuen Armeechef. Zudem sei weiterhin unklar, welche Rolle der entlassene Verteidigungsminister Fedorow künftig spielen werde. Präsident Zelensky hat ihm eine wichtige Aufgabe in Aussicht gestellt. Wir erinnern uns daran, dass diese öffentliche Unzufriedenheit maßgeblich mit dem Rücktritt von Mykhailo Fedorow und der Befürchtung zusammenhing, die Ukraine könne die Innovationskraft seines Teams verlieren. Daher ist die Frage, wo genau Fedorow und seine Gefolgschaft künftig als Zentrum innovative Impulse agieren werden, noch nicht geklärt. Fest steht aber auch, da sind sich viele Beobachter einig, dass Zelensky aus dieser Krise angeschlagen herausgeht. Seine Glaubwürdigkeit, vor allem bei seinen eigenen Anhängern, hat stark gelitten.
Berichtet Stefan Lack aus Kiew. Zurück nach Deutschland. Sport am Ende der Themen dieses Tages. In Hannover beginnt heute sozusagen Mini-Olympia, die Finals, 4 Tage lang. Deutsche Meisterschaften in 24 verschiedenen Sportarten. Etwa 140 Titel werden vergeben insgesamt. Sportlich wirklich ein ziemlich großes Ding. Hintergrund und Grundidee sind ja klar, wenn verschiedene Einzelwettbewerbe zusammengelegt werden, dann erhöht das ja die Aufmerksamkeit für alle. So die Denkweise, Anne von Eickels in Hannover. Die Eröffnungsfeier heute Nachmittag, war die Olympia reif?
Sie war vor allen Dingen nahbar und das fand ich wunderbar. Also die Sportler konnten sich vorstellen, sie konnten ihre Sportarten vorstellen und das fand ich wirklich schön. Denn es ist schon was Besonderes, wenn man sich nicht so auskennt mit den Sportarten wie Coastal Rowing beispielsweise oder 3x3, das kennen jetzt vielleicht ein bisschen mehr, dass man da Basketball spielt. Aber das fand ich schön, dass diese Sportarten sich da schon mal präsentieren konnten.
Was sind denn die Höhepunkte der Finals in diesem Jahr?
Ja, für mich geht es morgen direkt los und zwar Stabhochsprung der Männer auf dem Opernplatz und das ist vor allen Dingen ein Höhepunkt, weil man so dicht dran ist. Ich glaube, in keinem Stadion der Welt können Zuschauer dichter dabei sein als jetzt da morgen. Und wenn man so ein bisschen priorisieren will, persönlich würde mich beispielsweise noch dieses Coastal Rowing interessieren, also Küstenrudern, Sprinten an Land, Rudern um Bojen auf dem Wasser am Steinhuder Meer. Und ich glaube, das könnte ein Spektakel werden. Oder Rapid Surfen, da steht die Welle ja an der Leine. Das ist so eine künstliche Welle, die erzeugt wird. Und da sind die Surfer dann auf ihren Wellenboards und die machen da wie beim Skateboarding beispielsweise Tricks und Tipps. Und das ist echt super.
Und ist das auch günstiger als bei dem großen, wirklichen Olympia?
Auf jeden Fall. Viele Sachen sind kostenlos. Da kann man einfach mal hingehen und zuschauen. Und das ist halt das Schöne bei diesen Finals, dass da alle dazu gucken können und vielleicht auch mal ein bisschen was ausprobieren können. Das habe ich selber auch erlebt, beispielsweise 2023, als die Spiele oder diese Finals an Rhein und Ruhr stattgefunden haben. Es gibt vereinzelt Veranstaltungen, wo man Tickets braucht, beispielsweise beim Schwimmen oder auch beim Turnen. Da gibt es nur noch ein paar. Tatsächlich muss man sich ja erkundigen, überhaupt, ob man noch dabei sein kann.
Dieses Konzept, mehr Aufmerksamkeit für Sportarten, die eher am Rande gesehen werden, wenn man alles auf einmal macht, geht das auf, das Konzept?
Auf jeden Fall. Also ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich 23 bei den Finals in Düsseldorf und in Rhein und Ruhr dabei sein konnte. Und da war so viel los, weil die Sportarten die Aufmerksamkeit bekommen haben, die sie auch verdienen. Das war beispielsweise so, dass eine Sportart neben der nächsten stattgefunden ist, dass so eine Art Sportarten-Hopping dann da war und alle die Aufmerksamkeit bekommen auf dem Platz dann vor Ort, aber natürlich auch bei den Übertragungen. ARD und ZDF übertragen ganz, ganz viel, eigentlich alles im Stream und auch im Fernsehen. Von daher, normalerweise wird so eine Einzelmeisterschaft untergehen, aber so ist das wirklich das Gefühl von Mini-Olympia.
Aber Hannover steht jetzt im Zentrum. Ja. Nur warum gibt es auch die Leichtathletik-Wettbewerbe in Bochum?
Weil Hannover kein Stadion hat, in dem es eine Laufbahn gibt. 2003 ist ja damals das Stadion umgebaut worden in Hannover für die Weltmeisterschaft 2006. Da gibt es keine Laufbahn mehr. Und das Lorheide-Stadion in Bochum-Wattenscheid, das hat noch eine Laufbahn, ist gerade im vergangenen Jahr umgebaut worden. 16.000 Zuschauer gehen da rein. Wirklich tolle Atmosphäre, auch da in der Lorheide, ganz bekannt. Und dementsprechend werden da die Disziplinen ausgetragen, die nicht Stabhochsprung heißen.
Kommen wir zu der wichtigsten Frage. Warum heißt das bitte Finals, wenn es doch Finals geschrieben wird?
Ja, da haben die Organisatoren uns gesagt, Finals, das sind ja deutsche Meisterschaften, daher Finals und nicht die Finals. Aber ganz ehrlich, das geht bei allen Kraut und Rüben durcheinander. Auch die Sportler und Sportlerinnen sagen häufig Finals. Aber die Organisatoren haben festgestellt, es sind die deutschen Meisterschaften. In 143 werden da vergeben, 143 Medaillen. Und dementsprechend sind es die Finals. Steht auch so im Duden.
Die Finals in Hannover beginnen. Anne von Eickels für uns dabei und soweit. Die Themen des Tages an diesem Mittwoch mit Gerd Wolf. Ihnen noch einen schönen Abend.